Wenn man die Apostelgeschichte bis zu den letzten Reisen des Paulus liest, entdeckt man eine tiefe Spannung. In Jerusalem hängen viele Gläubige noch an Gesetz und Tempel, während durch Paulus eine klare Sicht auf Gottes neue Ordnung offenbar wird. Hinter dieser historischen Situation steht eine geistliche Frage, die bis heute aktuell ist: Was geschieht, wenn gute, fromme Traditionen Christus in seiner Einzigartigkeit verdunkeln und die lebendige Beziehung zu ihm durch religiöse Formen ersetzt wird? Christus allein statt eines Mischmaschs aus alt und neu. Auf dem Berg der Umgestaltung stellt Gott die Frage nach dem Mittelpunkt seiner Offenbarung auf eine Weise, die sich tief einprägt. Petrus, Jakobus und Johannes sehen den Herrn Jesus in Herrlichkeit und zugleich erscheinen Mose und Elia, Repräsentanten von Gesetz und Propheten. Petrus reagiert spontan, er möchte drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. In seinem frommen Eifer stellt er unbewusst drei Autoritäten nebeneinander, als ob sie gleichwertig wären und gemeinschaftlich das religiöse Zentrum bilden könnten. Doch bevor er seinen Gedanken ausreden kann, überschattet sie eine leuchtende Wolke, und die Stimme des Vaters lenkt alles auf den Sohn: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn! Als die Jünger schließlich ihre Augen erheben, sahen sie niemand als Jesus allein. Mose schweigt, Elia verschwindet, und der Sohn bleibt. Gesetz und Propheten haben ihren Dienst getan, indem sie hinwiesen, jetzt tritt die Erfüllung selbst in den Vordergrund. Wir alle müssen von dem Bild dieser Situation tief beeindruckt sein. Der Hebräerbrief nimmt dieses Bild auf und entfaltet es in Lehre. Dort heißt es, nachdem Gott vor langer Zeit in vielen Teilen und auf vielerlei Weise zu den Vätern gesprochen hat in den Propheten, hat er am letzten dieser Tage zu uns gesprochen in dem Sohn. Gott spricht nicht mehr durch ein System von Schatten, Opfern und Satzungen, sondern in einer Person. Dieser Sohn ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der exakte Abdruck seiner Substanz und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Als Mensch hat er die Reinigung von den Sünden vollbracht und sich zur Rechten der Majestät gesetzt. Damit ist die alttestamentliche Ordnung nicht einfach erneuert, sondern überholt. Die vielen Priesterdienste, die Vielzahl der Opfer, die komplizierte Kultordnung, all das zielte auf den einen, der als einziges, vollkommenes Opfer und als ewiger Hohepriester eintritt. Wer nach dem Kommen des Sohnes wieder zu den Schatten zurückkehrt, stellt die Skizze neben das fertige Bauwerk und behandelt sie, als sei sie gleichwertig. Die Szene in Jerusalem in Apostelgeschichte 21 zeigt, wie tief die Versuchung zur Vermischung in frommen Herzen verankert ist. Paulus berichtet, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte, und die Ältesten verherrlichen Gott. Zugleich sehen sie sich von zehntausenden jüdischen Gläubigen umgeben, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Um Spannungen zu entschärfen, raten sie Paulus zu einem Gelübde, verbunden mit Opferhandlungen im Tempel, damit alle erkennen, dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Hier wird Christus faktisch neben die alte Ordnung gestellt, man will ihn nicht verleugnen, aber man hält am Gesetz als gleichberechtigter Struktur fest. In Gottes Augen ist das kein harmloser Kompromiss, sondern eine innerliche Rückkehr hinter das Kreuz, eine Vermischung von Schatten und Wirklichkeit. Dass er Paulus gerade durch diese Situation in die Gefangenschaft führt und so seinen Weg vom Jerusalemer System trennt, ist nicht zufällig, sondern ein ernstes Zeichen seiner heiligen Eifersucht. Für heute trägt diese Geschichte ein stilles, aber scharfes Licht in unser Verständnis von Gemeindeleben. Die Formen sind andere, das Prinzip bleibt, sobald religiöse Tradition, menschliche Satzungen oder geistliche Leistungen neben Christus zu tragenden Säulen werden, entsteht ein Mischmasch, in dem der Sohn nicht mehr allein spricht. Hebräer 3:1 ruft die Teilhaber der himmlischen Berufung auf, den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, zu betrachten. Gemeint ist ein innerer Blick, der sich nicht bei alten Mustern, Frömmigkeitsstilen oder Identitäten aufhält, sondern in der Person Christi ruht. Das ist keine Abwertung der Schrift des Alten Testaments, gerade 1. Mose, 2. Mose und die übrigen Bücher gewinnen ihr wahres Gewicht, wenn sie als Vorbereitung auf ihn gelesen werden, nicht als parallel laufendes System. Wo Christus allein die Mitte ist, verlieren religiöse Gegensätze ihre Macht, und das Herz findet zu einer schlichten, aber tiefen Freude, es genügt, den Geliebten zu hören und ihn im Mittelpunkt zu wissen, ohne Hütten für Mose und Elia. Petrus aber begann und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Ilja eine. Während er noch sprach, siehe, da überschattete sie eine hell leuchtende Wolke, und siehe, eine Stimme sagte aus der Wolke, dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn! Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Die innere Konsequenz dieser Sicht ist eine stille, aber entschiedene Entlastung von allem, was Christus zur Seite gestellt wird. Wer die Stimme des Vaters hört, lernt, subtile Mischformen zu durchschauen, das Vertrauen auf geistliche Biografie, auf konfessionelle Prägung oder auf bewährte Ordnungen. Sie haben ihren Wert als Geschichte und Vorbereitung, aber sie dürfen den Platz der Mitte nicht beanspruchen. Im Alltag bedeutet das, dass Entscheidungen, Bewertungen und geistliche Pläne nicht zuerst an Traditionen oder Systemen gemessen werden, sondern an der einfachen Frage, ob sie Christus als den Sohn groß machen und ihn als lebendige Person in den Vordergrund treten lassen. Aus dieser Zentrierung wächst eine Freiheit, die weder verächtlich mit dem Vergangenen umgeht noch sich von ihm fesseln lässt. Das Herz ruht in Jesus allein und findet gerade darin Mut, in einer gemischten religiösen Umgebung klar und zugleich demütig auf ihn hinzuweisen. Die Offenbarung des allumfassenden Christus in den Briefen des Paulus. Die Gefangennahme des Paulus in Jerusalem wirkt äußerlich wie ein Bruch seiner Dienstreise, innerlich erweist sie sich als eine von Gott zugelassene Konzentration auf den allumfassenden Christus. Der Herr trennt ihn aus der Atmosphäre der Vermischung heraus und schenkt ihm Raum, in den Briefen an Hebräer, Epheser, Philippa und Kolosser die Fülle dessen auszubreiten, was auf dem Berg der Umgestaltung sichtbar war. Im Hebräerbrief wird der Übergang vom Schatten zur Wirklichkeit mit großer Konsequenz gezeichnet. Christus ist höher als Engel, Mose, Josua und Aaron, er ist der Sohn, in dem Gott endgültig spricht, der wahre Hohepriester, der Mittler eines besseren Bundes, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist, und der Mittler eines neuen Bundes, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Hier ist kein Platz mehr für Parallelstrukturen, der Sohn ist nicht Ergänzung, sondern Erfüllung. Weder Petrus noch Johannes standen auf, um von der Vision zu zeugen, die sie gesehen hatten, und von dem Auftrag, den sie auf dem Berg der Umgestaltung empfangen hatten. Der Epheserbrief öffnet dann das Panorama der göttlichen Ökonomie. Paulus betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch einen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der völligen Erkenntnis seiner selbst. Vor den inneren Augen der Heiligen soll sichtbar werden, wie der dreieine Gott sich selbst in Christus austeilt und wie aus diesem Fluss die Gemeinde hervorgeht. Am Ende des ersten Kapitels beschreibt er die Gemeinde als den Leib Christi, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Christus ist hier nicht ein Bereich unter vielen, sondern derjenige, der alles durchdringt und erfüllt. In Epheser 2 vertieft Paulus dies, denn er selbst ist unser Friede, der die beiden eins gemacht und die trennende Zwischenwand, die Feindschaft, niedergerissen hat. Am Kreuz hat er das Gesetz der Gebote in Satzungen abgetan, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Die alttestamentliche Ordnung mit ihren unterscheidenden Satzungen findet hier ihr Ende, an ihre Stelle tritt ein Leib, ein Geist, ein neuer Mensch, in dem Christus die einzige Identität ist. Wie diese Sicht eine Person durchdringt, zeigt der Philipperbrief. Paulus blickt auf seine eindrucksvolle religiöse Biografie, Beschneidung, Zugehörigkeit zu Israel, Eifer für das Gesetz, Untadeligkeit in gesetzlichen Forderungen. Dann zieht er das Fazit, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen als Verlust angesehen. Ja wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Er bezeichnet seine früheren Vorzüge als Unrat, nicht weil sie an sich böse wären, sondern weil sie den Platz eines vermeintlichen Gewinns einnahmen. Sein neues Zentrum ist Christus zu gewinnen und in ihm gefunden zu werden. In diesem Licht ist selbst geistliche Leistung gefährlich, wenn sie als eigenes Kapital vor Gott gilt, einzig das Leben Christi in ihm zählt. Ein solcher Mensch bezeugt mit seinem Dasein, in Gottes Ökonomie zählt nur eine Person. Der Kolosserbrief schließlich sammelt und bündelt die Offenbarung des allumfassenden Christus. Dort heißt es, Christus sei das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung, der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. In ihm wurde alles geschaffen, durch ihn und zu ihm hin, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Zugleich ist er das zugeteilte Erbteil der Heiligen, dank dem Vater, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Darum können alle religiösen Tage, Feste, Speisegebote und Sabbate nur noch als Schatten bezeichnet werden, die Wirklichkeit aber ist der Christus. In neuen Menschen ist Christus alles und in allen. Hier endet jede fromme Konkurrenz, weder jüdisch noch heidnisch, weder kultisch reich noch karg, nur Christus, der Allumfassende, als Inhalt und Ausdruck. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Die Konsequenz aus dieser konzentrierten Christus-Offenbarung ist eine innere Verschiebung des Schwerpunktes, weg von Strukturen, hin zur Person. Wer Hebräer bis Kolosser im Licht dieses Zusammenhanges liest, wird bemerken, wie sicherer Boden entsteht, nicht in der Beherrschung theologischer Themen, sondern in der wachsenden Wertschätzung des Herrn selbst. In den eigenen Stärken, Traditionen oder Vorlieben liegt dann nicht mehr das eigentliche Gewicht, sie verlieren ihren absoluten Anspruch und werden relativ zu ihm. Diese Haltung macht weich für Gottes Führung, wenn er etwas Altes löst oder Neues schenkt. Geht es nicht mehr um den Erhalt eines Systems, sondern um das Mehr an Christus. So wächst eine ruhige Bereitschaft, sich von ihm Schritt für Schritt in die Realität seiner Ökonomie hineinziehen zu lassen, in der er die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt. Zurück zu Christus als Baum des Lebens, Manna und Fest. Die frühe Kirche besaß in den paulinischen Briefen eine überwältigende Sicht des allumfassenden Christus, und doch zeigt die Offenbarung, wie schnell andere Dinge den Raum dieses Christus einnehmen. Lehrsysteme, Gewohnheiten, Machtstrukturen und seelische Frömmigkeitsformen tragen dazu bei, dass der lebendige Herr mehr und mehr verdeckt wird. In diese Situation spricht der auferstandene Christus zu den Gemeinden und ruft Überwinder hervor. Seine Verheißungen sind bemerkenswert persönlich, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Hier geht es nicht um ein abstraktes Dogma, sondern ums Essen, um Teilhabe an Leben. Der Herr ruft nicht zuerst zu organisatorischer Reform, sondern zu einem inneren Transfer, weg von Ersatznahrungen, hin zu ihm selbst als Lebensquelle. Paulus schien zu sagen, ich, der jüdische Paulus, bin mit Christus gekreuzigt worden. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Indem er jedoch ein Gelübde auf jüdische Weise hatte, lebte Paulus nicht als Christ, sondern als Jude, denn er folgte einer jüdischen Praxis und nicht einer christlichen. Der Baum des Lebens, von dem hier die Rede ist, steht am Anfang der Schrift in 1. Mose im Garten Eden und am Ende der Schrift im Paradies Gottes. Dazwischen zieht sich die Linie des göttlichen Lebens als roter Faden durch die Geschichte, das Blut des Lammes an den Türpfosten in 2. Mose, das Manna in der Wüste, das Wasser aus dem Felsen, die Festzeiten Israels in 3. Mose, alles Hinweise auf Christus als Leben und Nahrung seines Volkes. Dass der Herr dem Überwinder vom Baum des Lebens zu essen verheißt, bedeutet, inmitten einer christlichen Umgebung, in der vieles von ihm redet, ohne ihn wirklich auszuteilen, will er selbst innerlich gegessen, aufgenommen, genossen werden. Der gleiche Herr spricht von dem verborgenen Manna, einer Nahrung, die nicht in äußerer Sichtbarkeit, sondern im verborgenen Umgang mit ihm erfahren wird, und von einem gemeinsamen Mahl, ich werde bei ihm essen und er bei mir. Es ist, als sammle der Geist die Bilder aus 1. Mose, 2. Mose und den Festordnungen Israels und konzentriere sie auf die Person Christi als unsere tägliche, stille und festliche Speise. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Gott auf Mischformen so empfindlich reagiert, wie wir es bei Paulus sehen. Wenn ein von Christus erfüllter Apostel ein Gelübde im jüdischen Sinn einlöst und sich damit an eine überholte kultische Praxis bindet, ist das mehr als eine äußerliche Handlung. Es sagt im Untergrund, Christus plus etwas. Doch Paulus hat an anderer Stelle bekannt, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. In diesem Bekenntnis liegt bereits der wahre Transfer. Der alte religiöse Paulus ist am Kreuz zu Ende gebracht, an seine Stelle ist das Leben Christi getreten. Wo aber alte Muster wieder die Führung übernehmen, lebt faktisch der alte Paulus und nicht der Christus in ihm. Der Herr führt ihn durch strenge Wege, um ihn aus der Vermischung herauszulösen und ihn neu auf die innere Realität des Gekreuzigtseins zurückzuführen. Der geistliche Transfer hin zu Christus als Baum des Lebens, Manna und Fest bedeutet deshalb weniger einen Wechsel äußerer Zugehörigkeit als eine Verlagerung des täglichen inneren Bezugs. Alles entscheidet sich daran, wovon das Herz tatsächlich lebt. Man kann über Christus reden, während man sich in Wirklichkeit von Anerkennung, religiöser Aktivität oder geistlichem Wissen nährt. Der Herr ruft Überwinder, die innerlich zu ihm zurückkehren, nicht in heroischer Selbstleistung, sondern in einem leisen Hunger nach ihm selbst. Sie lassen zu, dass er ihre verborgenen Motive ans Licht bringt und das ersetzt, was sie bisher getragen hat. In der Stille mit ihm wird das Wort nicht nur studiert, sondern gegessen, Christus wird nicht nur gedacht, sondern als lebensspendender Geist erlebt. So wird er tatsächlich zur Quelle, zum täglichen Brot und zur festlichen Freude. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Wer den geistlichen Transfer zu Christus als Lebensquelle erfasst, beginnt, die stillen Bewegungen seines Herzens anders zu deuten. Die Frage verschiebt sich von der äußeren Ordnung zur inneren Nahrung, wovon lebe ich wirklich, wenn ich mich freue, wenn ich leide, wenn ich plane? In dieser Perspektive werden manche scheinbar harmlosen Stützen als Ersatznahrung sichtbar, nicht um verurteilt, sondern um ersetzt zu werden. Der Herr ruft nicht in einen abrupten Bruch, sondern in ein wachsendes Lernen, ihn als Baum des Lebens, als verborgenes Manna und als Fest zu erfahren. Jeder kleine Schritt, in dem seine Gegenwart mehr Gewicht erhält als die Dinge um uns herum, ist Teil dieses Transfer. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, das Überwinden, von dem die Offenbarung spricht, beginnt nicht mit heroischen Leistungen, sondern mit dem leisen, wiederholten Hinwenden zu ihm als dem einen, der uns wirklich nährt. Herr Jesus Christus, du geliebter Sohn des Vaters, wir beten dich an als den Einzigen, der bleiben soll, wenn alle äußeren Formen vergehen. Danke, dass du das Ende aller alten Ordnungen und zugleich der Anfang des neuen Bundes bist, in dem du selbst unsere Gerechtigkeit, unser Opfer und unser Hohepriester geworden bist. Öffne unsere Augen neu für deine Herrlichkeit, damit alles, was dich verdunkelt oder neben dich stellt, in unserem Herzen seinen Anspruch verliert und wir dich als den Allumfassenden erkennen. Lehre uns, dich täglich als Baum des Lebens, als verborgenes Manna und als unser festliches Mahl zu genießen, damit unser Glaube nicht in Formen stecken bleibt, sondern von deiner lebendigen Gegenwart getragen wird. Stärke alle, die in einem verwirrenden religiösen Umfeld nach Klarheit suchen, und erfülle sie mit deinem Geist der Weisheit und Offenbarung, damit sie die Tiefe deiner Person und die Fülle deiner Gemeinde erfassen. Lass in uns der neue Mensch Gestalt gewinnen, indem du alles und in allem bist. Amen.